Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit den großen Herausforderungen unserer Zeit befassen. Hierzu zählen sicher der Klimawandel, aber auch die Digitalisierung, die beide einen entscheidenden Einfluss auf die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft haben. Es geht mir vor allem um die Frage, was digitaler Fortschritt und technologische Innovationen im Rahmen der notwendigen Transformation leisten können und welche Bildung wir brauchen, damit Deutschland als Industrie- und Technologiestandort im internationalen Wettbewerb mithalten kann. Darüber spreche ich heute mit Michael Strauß. Er ist Head of Innovation bei der KfW Bankengruppe. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz.
Hallo und herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich drauf.
Bevor wir in das Thema Bildung eintauchen, möchte ich ein wenig mehr über das Wesen einer Förderbank erfahren. Welche konkreten Aufgaben hat die KfW Bankengruppe?
Auf den Punkt gebracht ist es so, dass unser Auftrag es ist, im Auftrag des Bundes und der Länder, den Wandel in der Wirtschaft, in der Ökologie oder auch der Gesellschaft nachhaltig zu unterstützen. Und das nicht nur für Deutschland, sondern auch mit dem Fokus auch auf Europa, sollte man nicht vergessen. Und über das Thema finanzielle Zusammenarbeit auch weltweit in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. So kann man es zusammenfassen. Und die Instrumente, die wir dafür haben, sind üblicherweise langfristige Darlehen, langfristige Finanzierungen, das sind Zuschüsse, es sind Darlehen als solche. Ja, das ist so der Instrumentenkasten, eben mit Fokus auf verschiedenste Themen, die wir dann fördern sollen.
Woher hat die KfW das Mandat?
Oh, das Mandat, muss man sagen, hat sich über die Jahrzehnte unglaublich gewandelt, sodass ich überhaupt den Satz so formulieren kann, wie ich es gerade getan habe. Wir sind 1948 gegründet worden, vor der Gründung der Bundesrepublik. Und der Auftrag damals war es, oder die Frage war, wie kann man die Mittel aus dem Marshall Fund so allokieren über ein Instrument, das dabei unterstützt. Und da hat man sich gedacht, okay, wir brauchen eine Institution und so wurde die KfW gegründet. Das war der erste Auftrag. Dann in den 60er Jahren kam dann das Thema Entwicklungshilfe. Also heute sagt man nicht mehr Entwicklungshilfe, sondern finanzielle Zusammenarbeit. Ne? Welchen Beitrag leisten wir als deutsche Gesellschaft auch bei Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen? Dann kam die Ölkrise in den 70er Jahren. Wie können wir beispielsweise der Wirtschaft wie auch der Gesellschaft viel stärker helfen? Und so hat sich das immer und immer und immer weiter entwickelt, sodass ich das gerade formuliert habe, was ich gerade gesagt habe. Und dann nimmt man uns dann wahr heutzutage, zum Beispiel in der Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, in Existenzgründungen, in der Frage, wie kann ich ein Haus energieeffizient sanieren, in der Frage, wie vielleicht auch Kommunen bei ihren Finanzierungsbedürfnissen unterstützt werden können, bis hin zur Frage, wie ich Export- und Investitionsfinanzierungen zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft beispielsweise oder europäischen Wirtschaft auch allokieren kann.
Ich erwähnte eingangs die großen Herausforderungen wie Klimawandel oder Digitalisierung.
Ja.
Welche Rolle kann denn die KfW bei diesen transformatorischen Herausforderungen überhaupt spielen?
Ich glaube, wir können diejenige Rolle spielen, natürlich in der Diskussion mit unserem Auftraggeber, und das ist der Bund im Wesentlichen, sehr, sehr zielgerichtet dort zu fördern, wo es vielleicht die Gesellschaft, die Wirtschaft nicht so recht schafft, wo es so einen Stupser braucht, ne? Wo es so einen Anstoß braucht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich unsere Aufgabe. Und auch immer vor dem Hintergrund des Gedanken, dass man sagt, naja, wenn der Bund uns Geld gibt, um damit Förderung entstehen zu lassen, lass uns doch versuchen, jeden Euro, den wir bekommen und in Förderung stecken, so multiplizieren, dass wir möglichst viel Wirkung erzielen können an dieser Stelle. Also Wirkung ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht so sehr stark um das Volumen, was man rausgeht, sondern es gibt Wirkung, ist das Kernthema. Aber vor allen Dingen eben genau zu überlegen, wo, an welcher Stelle genau kann ich wirklich den Impact erzielen, um das voranzubringen, was wir vielleicht als Gesellschaft brauchen.
Das klingt für mich so ein bisschen wie Hilfe zur Selbsthilfe. Sehe ich das richtig?
Das ist gut beschrieben. Das ist wirklich gut beschrieben. Wenn wir beispielsweise über all das nachdenken, was im Zusammenhang mit Bau, Bauwirtschaft, energieeffizient sanieren und so weiter stattfindet, vor einigen Jahrzehnten, eigentlich zwei Jahrzehnten, glaube ich, ist es gewesen, hat man damit angefangen zu überlegen, welche Standards kann man schaffen, um Häuser schon mal so zu bauen, dass es gewisse ökologische Standards bereits erfüllt.
Und jetzt kennt jeder schon mal einen KfW40, KfW55, hat jeder irgendwie schon mal gehört. Das sind ja quasi Standards, die sich dann auch verankert haben, an denen sich dann viele orientieren. Und so hat man so einen Anstoß gegeben, der sich verfestigt hat und dann plötzlich zu einem Standard geworden ist. Und ich glaube, das ist auch immer ein bisschen unser Auftrag, ne? An verschiedenen Stellen auch vielleicht ein Incentive zu setzen, etwas zu tun oder ein Beispiel zu geben, in der Hoffnung, dass es natürlich dann maximal multipliziert wird, aber natürlich auch mit finanziellen Mitteln, die da ein bisschen nachhelfen, dass es in die Richtung auch gehen kann.
Nun kann die KfW sicherlich nicht alle Themen fördern. Wo habt ihr denn im Moment eure Schwerpunkte?
Also unsere Schwerpunkte sind natürlich Klima und Umwelt. Das ist keine Frage. Nachhaltigkeit eines der größten Themen, wo wir, glaube ich, auch durchaus eine Vorreiterrolle haben, auch in der Fragestellung, wie wir unser eigenes Unternehmen steuern. Also Nachhaltigkeit kannst du nicht nach außen hin propagieren. Du musst es auch selber leben in der Fragestellung, was du finanzierst, warum du es finanzierst und was steckt da entsprechend auch dahinter. Ich denke, das zweite wesentliche Thema ist tatsächlich inzwischen Digitalisierung und Innovation. Auch ein Thema, also Megatrends sind natürlich bei uns auch im Bucket mit drin zur Förderung. Das ist aber nicht so einfach, würde ich auch sagen, es ist herausfordernd. Was förderst du in der Digitalisierung? Wie förderst du Innovation? Wir tun das zum Beispiel ja auch über Beteiligungskapital. Wir haben eine Tochter, die KfW Capital, die das auch entsprechend mit tut. Aber das kann es ja nicht alleine nur sein. Also es ist immer auch eine treffliche Diskussion, was sind die entsprechenden richtigen Förderinstrumente. Da sind wir immer in trefflicher Diskussion bei uns im Haus hier, aber auch natürlich mit dem Auftraggeber und der Wirtschaft. Und ich glaube, was auch, würde ich jetzt noch mal sagen, ganz besonders wichtig ist, abgesehen von der Fragestellung, wie wir jetzt über unsere Töchter, die IPEX, Export- und Investitionsfinanzierung oder über unsere Tochter, sage ich jetzt nicht, aber unsere Bestandteil unseres Unternehmens, die finanzielle Zusammenarbeit in Entwicklungs- und Schwellenländern unterstützen, die Fragestellung, wie wir für die Themen, die wir fördern wollen, möglichst viel Privatkapital auch als Multiplikator dafür raisen können. Durch das, was wir tun. So wie ich es gerade vorhin gesagt habe, der Euro, der kommt, wie kann ich den vielleicht multiplizieren und auch die Wirtschaft, Gesellschaft daran teilhaben lassen, in diese Trends, in diese Notwendigkeiten mit zu investieren, weil das kann der Staat alleine nicht leisten und so ist unser Auftrag auch, dort Multiples auch zu erzeugen.
Jetzt bist du Head of Innovation der KfW-Bankengruppe. Ja. Wie kann ich mir denn deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Na, aktuell ist es vor allen Dingen Change Management, auch von uns selber. Hätten wir uns jetzt getroffen, Sven, vor 5-6 Monaten, dann hättest du mich angesprochen mit CDO, Chief Digital Officer. Jetzt bin ich seit Anfang Oktober Head of Innovation. Und man muss das vielleicht so sehen, dass früher in meinem Bucket viele Dinge mit drin waren. Ich sollte auch das Thema Innovation treiben. Dann hat sich natürlich über die vergangenen Jahre wahnsinnig viel bei uns im Haus auch getan, auch in Richtung Digitalisierung von uns selber, aber auch in der Frage, wie wir es tatsächlich auch fördern. Und ich glaube, ich will das nicht als Gap bezeichnen, aber wie man Innovation noch besser bei uns im Unternehmen und nach draußen hin auch machen kann. Das war so der Anstoß gewesen. Und damit beschäftige ich mich gerade auch mit meinem Team intensiv. Ich bin der festen Überzeugung, dass Innovation sehr strategisch gedacht werden muss. Ich habe nichts gegen opportunistische Innovation. Aber wie verankere ich das so im Unternehmen, dass Ideen, die kommen, auch erfolgreich umgesetzt werden, nicht versanden, rechtzeitig auch gestoppt werden. Fail fast and often, das ist immer so ein wunderbarer Begriff, der in der agilen Welt immer so gerne genannt wird. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Da ist viel Kultur auch dahinter. Also wie kannst du quasi bei uns im Haus eine Schneise schlagen, eine Idee zu einer Innovation zu machen? Weil das ist ja immer so semantisch das Problem. Die Innovation ist ja nicht das Ergebnis.
Hast du Vorbilder für dein Tun? Innovative Vorbilder, Menschen, wo du sagst, deren Erfolg würde ich gerne kopieren?
Also unmittelbare Vorbilder jetzt in Form von Namen eigentlich nicht, sondern vielmehr sind meine Vorbilder gewisse Vorgehensweisen, Prozesse und auch Unternehmungen, wo ich sage, Mensch, bei denen hat das super gut funktioniert. Und ganz ehrlich, ich meine, man sagt ja immer, build on the ideas of others. Ich glaube, das ist ein wesentliches Instrument, um auch erfolgreich zu sein. Nicht zu klauen, aber zu gucken, ey, die machen das so gut, das war so erfolgreich gewesen. Die haben beispielsweise so etwas wie Intrapreneurship im Haus verankert. Und da sage ich, die haben das gemacht, finde ich super. Das kann man nehmen und man kann das ausprobieren. Also es ist eher so sachorientiert als jetzt personenorientiert, würde ich mal so sagen. Und da ist das Vernetzungsthema natürlich wahnsinnig wichtig und immer mal wieder nachfragen, wie machst du es denn?
Intrapreneurship meint den Unternehmer im eigenen Haus.
Genau.
Ja. Was hast denn du für einen Hintergrund?
Oh, was habe ich für einen Hintergrund? Ich bin ein braver Banker, um es ehrlich zu sagen. Bin hier in Frankfurt auch aufgewachsen, habe damals noch bei der Frankfurter Sparkasse von 1822, die gab es noch, gelernt. Und bin nach dem Studium wieder zurück in die Bankenbranche. War mal bei der Dresdner Bank, Gott hab sie selig, und war dort im klassischen Firmenkundengeschäft gewesen. Hab aber schon gemerkt, ich gebe das offen zu, dass das Gerüst, in dem du dich bewegt hast, sehr eng war. In einem streng hierarchischen Unternehmen. Und naja, so kam es halt, dass zu dem damaligen Zeitpunkt SAP Banker gesucht hat. Und so bin ich da hingekommen. Und da war ich dann 12 Jahre lang tatsächlich. War auch für verschiedene Teile in der Bankenbranche, in der Betreuung der Bankenbranche auch dann verantwortlich gewesen in Führungspositionen und bin jetzt tatsächlich aber schon wieder seit 10 Jahren bei der KfW. Habe dort in der IT damals Strategie und Architektur verantwortet und vor gut 6 Jahren wurde ich dann gefragt, möchtest du nicht CDO machen? Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht und das hat unendlich viel Spaß gemacht.
Wir haben ja eingangs gesagt, wir wollen uns das Thema Bildung nochmal
richtig
genauer vornehmen. Bildung als auch als Voraussetzung für digitalen Fortschritt und technologische Innovation.
Ja.
Gibt es in Deutschland sowas wie eine Bildungslücke, wenn es um das Digitale geht?
Auf jeden Fall.
Woran machst du das fest?
Ach, an vielen Dingen. Ich meine, das erste Mal bin ich ja auch selber Vater von 2 Kindern, die jetzt Teenager sind. Und ich überlege mir, wenn du natürlich auch recht affin bist zum Thema digital persönlich über deinen Job, was machen die denn eigentlich? Was kriegen die denn eigentlich beigebracht? Beziehungsweise, wenn sie es nicht beigebracht bekommen, zum Beispiel in der Schule, was gibt's denn da draußen, um vielleicht mit einem kleinen Anstups von den Eltern, also wohlgemerkt nicht helikoptermäßig, sondern vielleicht interessensorientiert, vielleicht mal zu schauen, was es so gibt. Und da muss ich sagen, das ist extrem dünn. Also in der Schule selber passiert so gut wie gar nichts, um es ehrlich zu sagen. Ich wohne jetzt in Baden-Württemberg, aber ich glaube, das kann man, das ist, glaube ich, Common Sense, egal mit welchen Eltern du da auch sprichst, passiert halt sehr wenig bezogen auf das, was wir, glaube ich, auch brauchen, auch aus Unternehmensperspektive. Und wenn es dort nichts gibt und du dann versuchst, auf den Markt zu gucken, was stellst du dann fest? Ja, da gibt's mal was. Da kannst du mal 6 Wochen Robotics machen, aber nicht länger. Dann hast du wieder so ein loses Ende. Vielleicht kannst du irgendwas anderes noch tun. Was mich aber vor allen Dingen bewegt, ist, es kostet alles Geld und nicht zu wenig. Und das ist natürlich jetzt bezogen auf, sage ich mal, Gerechtigkeit, bezogen auf niederschwellige Zugang zu Bildung, ein echt schwieriges Thema.
Also wir haben die Problematik, dass der Staat das nicht regelt im Schulsystem. Da kriegen die Kinder keinen Zugang zu digitalem Wissen. Die Option, das am Nachmittag privat zu machen, ist, wenn es überhaupt vorhanden ist, kostenintensiv und nicht nachhaltig. Und jetzt sind wir hier bei der KfW. Du kümmerst dich um das Thema Digitales und Innovationen. Was ist euer Vorschlag? Wie kann es funktionieren?
Wenn wir das aufnehmen, was du gerade gesagt hast, muss man sehr genau überlegen, an welcher Stelle, so wie ich es vorhin auch skizziert habe, du am erfolgreichsten agieren kannst. Nun ist es so, dass wir auch das ganz offen natürlich ein föderales Bildungssystem haben und natürlich in jedem Land ist irgendwie ein bisschen anders passiert. Um dann skalierende Effekte zu erzielen, ist es natürlich schwierig, sich in jedem Bundesland reinzufräsen, zu überlegen, wie man das vielleicht über Schule steuern kann. Das mal als Grundvoraussetzung genommen, merkt man natürlich, dass es schwierig ist, dann quasi in dem Schulsystem Veränderungen tatsächlich voranzutreiben. Also ist die Frage, wo kannst du möglichst schnell agieren? Ein Time to Market ist wichtig. Wir haben nicht jetzt unendlich viel Zeit. Also es gibt so viele Studien über Fachkräftemängel und gerade in MINT-Berufen, was da, welche Lücke da entsteht, dass du sagen musst, wir müssen was Schnelles machen. So, und das impliziert halt, dass du etwas schaffen musst, was sich außerhalb der Schule als Angebot platzieren kann und muss und was zudem, was ganz wichtig ist, skalierend ist. Es hilft nicht, so was Kleines zu machen, du musst irgendetwas tun, was am Ende auch viele Kinder erreichen kann an einem Standort oder darüber hinaus. So, und dann hast du manchmal Glück als Unternehmen, dass du so breit aufgestellt wirst. Ich habe vorhin über unsere finanzielle Zusammenarbeit gesprochen, wir haben ja 80 Büros weltweit. Und da passieren in den verschiedensten Ländern der Welt so interessante Dinge, dass dir dann plötzlich über den Kontakt zu einem Land, über Kollegen, dann etwas über den Weg läuft, denkst, wow.
konkret?
Das könnte es sein. Und das heißt TUMO, nicht erschrecken jetzt von der Begrifflichkeit. Das heißt TUMO, nicht Tumor, sondern TUMO. Ich sag's gleich vorweg, das ist, kommt aus Armenien tatsächlich. Und der Name TUMO kommt dadurch, dass es an einem Ort steht, in einem Park, benannt nach einem armenischen Dichter. Und der heißt Johannes Tumanyan, kurz TUMO. Also daher kommt das.
Okay.
Und ich wurde dann irgendwann mal eingeladen nach Armenien, bin dorthin gegangen und gehe dann in so ein Zentrum rein, wo heutzutage in Jerewan in der Hauptstadt pro Woche 15.000 Kinder in 14 verschiedenen Curricula, digitalen Curricula, bedient werden. Dann denkst du dir, wow. Und denkst sofort nach und sagst dir, okay, reflektieren deine eigenen Kinder das Angebot, das wir gerade besprochen hatten. Gibt es denn bei uns was Vergleichbares?
Und was ist das Ergebnis?
Nein, gibt es nicht. Es gibt vergleichbare Initiativen, aber keine, von der du sagen kannst, es ist ein voll durchdachtes Konzept, das du nehmen kannst, das du implementieren kannst und schnell in den Start bringen kannst. Ja, das ist ja manchmal auch bei uns so ein bisschen unsere Ingenieurs-DNA. Wir müssen erstmal alles überprüfen und was weiß ich nicht alles, bis wir dann irgendwann mal zur Potte kommen. Das dauert ein bisschen. Aber warum nicht etwas, was funktioniert und nachhaltig funktioniert? Das wurde dann 2011 gegründet. Und es gab auch schon andere Standorte in der Welt, wo das kopiert wurde. Ja, warum machen wir das nicht auch? Und das war der Gedankengang. Und um deine Frage am Ende zu beantworten, da haben wir uns tief in die Augen geschaut hier als KfW. Wir haben gesagt, naja, gibt es dafür ein Förderprogramm? Nein. Wie können wir aber trotzdem vielleicht mal so ein kleines Signal setzen? Und da haben wir erstmalig etwas getan, was wir so eigentlich noch nie getan haben. So sagen wir, jetzt gehen wir mal in Vorlage. Und bringen so ein Zentrum hier nach Deutschland, nach Berlin in dem Fall, um so einen Leuchtturm zu platzieren, der hoffentlich funktioniert. Und wenn er denn funktioniert, möglichst viele Nachahmer in vielen Standorten in Deutschland zu finden.
Nochmal ganz kurz zu diesem Konzept, TUMO-Konzept.
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab?
Man muss sich das so vorstellen, dass zuerst einmal das Angebot, ich glaube, es ist wichtig, das Angebot zu beschreiben. Und in dem Zusammenhang auch vielleicht nochmal so zwei, drei Bemerkungen, die mir in dem Zusammenhang wichtig sind. Wir sprechen immer von MINT. Ich tue mich mit dem Begriff MINT manchmal ein bisschen schwer bei uns. TUMO Center oder TUMO selber nennt sich Center for Creative Technologies. Das ist was ganz anderes als MINT. Es geht um Kreativität. Und im Rahmen der Kreativität oder deines kreativen Tuns wendest du Technologie an. Und das finde ich ganz spannend. Also es ist jetzt nicht, ich mache jetzt einen Programmierkurs, sondern ich mache etwas Kreatives und dafür programmiere ich etwas. Dafür mache ich jetzt Robotics, dafür mache ich gegebenenfalls, und wenn ich das jetzt so weiternehme, sind das 14 verschiedene Curricula und da ist auch sowas wie Photography dabei oder 3D-Design oder auch Music.
Und wie funktioniert das genau? Welchen Einsatz müssen die Kinder mitbringen?
Also vielleicht beschreiben wir mal kurz, wie das Grundsystem ist. Das Grundsystem ist, dass es, ich nenne es immer ein pyramidales System. Pyramidal bedeutet, es gibt dieses Angebot von 14 verschiedenen Curricula, die die Kinder sich selber wählen können. Die haben eine zweiwöchige Orientierungsphase, lernen dann alles mal kennen und sagen, die zwei oder die drei möchte ich jetzt machen, in dem Fall sind es drei. Und dann starten die in einem Self-Learning-Mode. Das heißt, Self-Learning, on-site wohlgemerkt, in einem TUMO-Center drin, begleitet von Coaches. Also wenn du nicht weiterkommst in deinem Lernprogramm, hebst du die Hand, da ist jemand da, der hilft dir. Und wenn du dann durch dieses Programm durch bist, zum Beispiel jetzt in Robotics, in der ersten Stufe im Self-Learning, qualifizierst du dich für die nächste Stufe. Die nächste Stufe, das nennen wir dann Workshop-Ebene, wo sie mit Professionals in kleinen Gruppen einfach machen. In drei verschiedenen Stufen, also immer weiter advanced. Und in der Spitze, das möchte ich immer gerne betonen, auch um der lokalen Wirtschaft an jedem Standort das nochmal zu sagen, gibt es sogenannte Learning Labs, wo Unternehmen sich auch zeigen können und sagen, hey, ich möchte jetzt mal in einen KI-Workshop eine Woche lang machen, wo die Kinder sich drauf bewerben. Das ist in der Spitze das tollste Angebot dabei. Und das ist dieses holistische. Und ganz wichtig dabei, jedes Kind in seiner Geschwindigkeit, in keiner vorgegebenen Geschwindigkeit, jedes Kind nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Gusto, ohne Druck, ohne Zertifikat, ganz wichtig. Eigenmotivation, zweimal die Woche, zwei Stunden.
Und wie viele Kinder sind da in dem Berliner Lernzentrum?
Pro Woche 1.000.
Pro Woche 1.000, okay.
Und das ist skalierend, das ist das, was ich meinte. Man muss Folgendes bedenken, ich hatte gerade zum Ende gesagt, jedes Kind 4 Stunden die Woche, also zweimal zwei Stunden. Man muss sich das so vorstellen, das Zentrum ist ziemlich groß. Ja, wir haben fast 2.000 Quadratmeter Fläche. Und in diesem Zentrum kommen in 2-Stunden-Rhythmus jeweils 100 Kinder rein. Wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, dann weiß man auch, wie man auf diese Zahl kommt. Ne? Also es kann sein, nach der Schule von 16 bis 18 und samstags von 11 bis 13 Uhr kommen 100 Kinder in das Zentrum. Und das ist der Multiplikator. Und so kommst du über 1000 Kinder.
Und wie ist das mit der Fluktuation? Gibt es auch welche, die ihr verliert dabei?
Ja, das tun wir auch. Aber die Churnrate ist erstaunlich niedrig. Und die durchschnittliche Verweildauer, gut, wir haben jetzt eröffnet, leider während der Pandemie, das war ein bisschen schwierig, ist aber über ein Jahr. Das heißt, ein Kind bleibt über ein Jahr, wenn es denn bleibt, auch dort. Und die Churnrate ist relativ gering. Fakt ist einfach, du musst ein gutes Environment bieten. Wenn das Environment nicht passt, kommen die Kinder nicht. Die haben unendlich andere Möglichkeiten, in ihrer Freizeit etwas zu tun. Das muss schick sein, das muss attraktiv sein und es muss Spaß machen. Und die Community macht viel aus.
Jetzt hat die KfW den Piloten, den deutschen Piloten in Berlin, voll finanziert. Wie geht es denn jetzt weiter? Rollt ihr das Konzept über die Republik aus? Oder?
Das wäre unser Wunsch, weil wir zuerst auch mal testen wollten. Das war ja auch ein Test. Funktioniert das eigentlich in Berlin? Und es funktioniert. Wir haben über 1000 Kinder in der Woche da. Ich glaube, das kann man als durchaus skalierendes Modell bezeichnen. Und da haben wir das Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft. Also da ist noch viel mehr möglich. Damit haben wir erstmal den Proofpoint gesetzt. So, und tatsächlich ist es so, dass nachdem wir es dort platziert haben, wir unendlich viele Anfragen hatten. An verschiedensten Stellen. Das ist natürlich auch manchmal vom Start bis zum Ziel, dann bis man vielleicht ein Tumorcenter eröffnet, durchaus zäh. Und man braucht auch ein paar Dinge dazu. Da können wir auch gerne noch drüber sprechen, was es braucht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir wahrscheinlich in diesem Jahr 4, ich hoffe 5 Zentren in diesem Jahr eröffnen werden. Und ein paar davon wurden ja auch in der Presse schon genannt. Sei es jetzt Mannheim beispielsweise, sei es erstaunlicherweise Lüdenscheid. Ne? Aber das ist dann eher für den ländlichen Raum. Das finde ich genau richtig, nicht nur die großen Städten oder auch im Umfeld von Bamberg wird was passieren. Also da tut sich was und dann hätten wir schon was erreicht.
Wie sieht es denn mit Frankfurt aus?
Ja, Frankfurt ist das fünfte quasi, von dem ich gerade gesprochen habe. Da sind wir auch schon sehr, sehr weit. Ich möchte explizit das große Engagement der Stadt hier mal betonen. Die sagen, wir wollen das haben. Das geht sogar so weit, vielleicht, was braucht man eigentlich für so ein Zentrum? Ne? Man braucht ein entsprechendes Gebäude. Ich hatte über die Fläche vorhin gesprochen. Man braucht jemanden, der das betreibt. Man braucht Personal. Man braucht natürlich das Geld, um das Personal und das Gebäude zu bezahlen. Das sind so die drei wesentlichen Bestandteile. Plus natürlich, man braucht den Partner Tumor in Armenien, der das Ganze auch steuert, das Lernkonzept und so weiter hat. Aber in Frankfurt haben wir das Gebäude eigentlich. Und die Stadt geht sogar in Vorlage. Ja, das habe ich an keinem Standort in der Art und Weise bisher gesehen. Und jetzt ist es an uns. Ich spreche immer gerne vom Private-Public Partnership, dass wir die Gelder zusammentreiben, um so ein Zentrum dann auch nachhaltig zu betreiben.
Was heißt uns? Uns als Finanzstandort, uns als Industrie, uns als private Personen? Wer ist angesprochen? Wer kann fördern?
Alle im Prinzip können fördern. Also jetzt bin ich hier Podcast Börsenplatz. Also ist natürlich klar, wen man da auch entsprechend sieht. Aber am Ende ist es so, dass ich denke, nehmen wir mal die lokale Wirtschaft als Beispiel. Wir alle schreien ja, dass uns Nachwuchs fehlt. Wir sehen, das war ja so ein bisschen die Bestandsaufnahme vorhin, dass uns ja das Bildungssystem uns gerade was das Thema MINT oder vielleicht explizit auch Digitalisierung betrifft, nicht unbedingt das liefert, was wir brauchen. Sollten wir da nicht versuchen, dass wir uns alle gemeinschaftlich auch mit dem Need engagieren, damit wir das voranbringen? Mir ist vollkommen klar, dass so ein Effekt nicht innerhalb von ich habe jetzt vielleicht unterstützt und am nächsten Tag habe ich das Ergebnis. Das ist ja bei Bildung immer so ein Thema, sondern eine nachhaltige Investition in Bildung, in den Standort, in die Menschen, am Ende mein eigenes Unternehmen. Ich bin der Meinung, wenn das kein Anreiz ist, dann sollte man sich das wirklich ernsthaft überlegen. Es gibt lokale Stiftungen sicherlich, die auch sehr viel mit Bildung zu tun haben, Bildung auch fördern. Am Ende ist es so, man muss einen signifikanten Betrag einfach zusammentragen. Aber wenn nicht am Standort Frankfurt, denke ich mir. Oder sonst.
Ich höre so ein bisschen raus, dass es schwierig ist, die Finanzierung zusammenzubringen. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Ich glaube, zuerst mal muss man sagen, was braucht man eigentlich, um auch mal ein bisschen Setting the Scene zu machen. Und man braucht halt für den Betrieb, wenn man mehr als 1000 Kinder in der Woche betreuen möchte, braucht man all in mit allem, braucht man schon eine gute Million für den Betrieb. Wenn wir das jetzt nochmal umrechnen auf das, was man leistet, ist das gar nicht so viel. Ne? Aber das braucht man. Ich glaube, im ersten Moment schreckt das den einen oder anderen vielleicht ab. Mensch, so viel ist das? Interessanterweise werde ich dann in anderen Ländern mal gefragt, was ist euch in Deutschland eigentlich Bildung wert? Mhm. Sehr interessante Diskussion. Also wenn man das mal sich anguckt, wir stecken unheimlich viel in Bildung, aber die Frage ist, was ist das Ergebnis so ein bisschen? Ne? Aber ich will es mal so sagen, ich nehme den Standort Mannheim, da kann man ja offen drüber sprechen. Und da hat sich halt eine potente Stiftung gefunden, die gesagt hat, ich übernehme jetzt mal 70% von dem Kuchen auf die nächsten 5 Jahre. Du hast dann quasi so den Anker-Investor gehabt, der gesagt hat, dafür stehe ich, da möchte ich jetzt rein und ich bringe das entsprechend voran. Was ist dann passiert oder was passiert gerade? Viele andere sagen, da möchte ich jetzt auch mit dabei sein. Ne? Also du brauchst manchmal vielleicht so einen, der initial so ein bisschen in die Vorlage geht und sagt, ich übernehme jetzt mal einen großen Batzen davon, committe mich mal auf 3 Jahre. Und dann entwickelt sich das entsprechend auch. Das ist vielleicht ein Thema. Und ansonsten, ja, ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man bezogen auf eine Investition oder auf etwas, was man vielleicht sponsert aus Unternehmenssicht oder auch fördert, immer den Quick Win haben möchte. Bildung ist kein Quick Win-Thema. Es ist eine nachhaltige Investition in unsere Zukunft, in unsere Jugend, unseren Standort. Und ich finde, das ist hochattraktiv, aber es ist eben nicht der Quick Win. Und vielleicht scheitert es manchmal auch daran. Ich würde mir wünschen, ich hätte 3, 4, 5 Investoren, die alle sagen, nächsten 3, 4 Jahre jeweils 200.000 Euro, da haben wir es zusammen, dann können wir starten. Und ich glaube, das wäre eine fantastische Investition.
Wie ist es denn mit der Zeitschiene? Du hast gesagt, die Stadt Frankfurt hat sich bereits committed mit einem Gebäude, das sie zur Verfügung stellen wird. Ich glaube, was die Finanzierung angeht, hat man jetzt nicht ewig Zeit, weil irgendwann wird das Gebäude vielleicht auch umgewidmet für einen anderen Zweck. Das heißt, wie ist so die Zeitschiene? Wann plant ihr, das Zentrum in Frankfurt zu eröffnen?
Vielleicht muss man noch eins dazu sagen, das ist so eine kombinierte Entscheidung. Die Stadt geht quasi in Vorlage und sagt, wir würden, wenn. Ne? Die sind aber sehr weit, weil das Gebäude ist allokiert. Wir würden das in das Nordwestzentrum wird das reingebaut werden, da wird auch viel umgebaut, wird super scharf aussehen, um es mal so zu sagen, von den Planungen her. Nur irgendwann muss die Entscheidung getroffen werden, mit der Sicherheit, dass auch die Mittel für den Betrieb dann entsprechend mit da sind. Was heißt das vom Zeithorizont her? Also bis Mai sollten wir tatsächlich die Sache stehen haben, weil dann können wir mit dem Projekt beginnen und dann könnte es sogar uns gelingen, dass wir bis Ende des Jahres das Ding eröffnen. Und das ist wirklich schnell, wenn man sich das überlegt. Ne? Wenn man jetzt noch die Gelder zusammen hat, könnten wir vielleicht sagen, Mensch, in Frankfurt sind wir ja die Großstadt, die schnell nachgezogen hat und dann ganz vorne steht und sagt, an unserem Standort funktioniert das.
Wenn ich mir so den Bedarf an digital affinen Arbeitskräften, gerade am Finanzplatz Frankfurt anschaue, dann kann das durchaus ein ja, funktionierendes Zukunftsprojekt sein. So, zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht nochmal den Blick in die Glaskugel. Bist du zuversichtlich, dass die Finanzierung stattfinden wird?
Jetzt bin ich in Frankfurt aufgewachsen und da hast du natürlich viel intrinsische Motivation. Ich sage, wenn nicht hier, wo dann? Frankfurt ist so bekannt für, dass wir auch außerhalb staatlichen Institutionen etwas geschafft haben über Bürgerengagement. Also, ich sag mal, das sollte uns gelingen. Aber man sollte nicht immer warten auf den anderen, sondern vielleicht sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt nach vorne, ich gehe ins Licht und sage, ich bin da mit dabei.
Das lassen wir mal als Schlusswort stehen. Ganz vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.